Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich freue mich, einen vollen Betsaal zu sehen an diesem besonderen Fest. Pfingsten, das steht ja auch irgendwie für etwas Unerwartetes. Und manchmal, da passiert tatsächlich etwas Unerwartetes. Nicht immer spektakulär, aber etwas, was man gar nicht glaubt. Ein Beispiel. Da sitzt ein Notar spätabends noch in seinem Büro über seinen Akten und er liest immer und immer wieder das gleiche Schema. Im Falle meines Todes vererbe ich mein Haus, mein Vermögen und so weiter an meine Ehefrau, an meine Kinder, an meinen Bruder oder wer auch sonst immer der Erblasser ist. Und dann liest er und die Augen werden langsam müde und er ist schon kurz vorm Einschlafen. Da fährt er plötzlich hoch, wie von der Tarantel gestochen. Aber was ist das denn, denkt er. In einem Testament, da stößt er nämlich auf einmal auf seinen eigenen Namen. Da liest er, ich als Erblasser vermache Ihnen, Herrn Notar Müller, mein komplettes Vermögen. Unerwartet. Aus einem so ganz neutralen Text, den man gewohnt ist, der an einem vorbeirauscht, da ist plötzlich eine ganz persönliche Sache geworden. Es geht in diesem Testament um ihn persönlich, nicht nur um einen Verwaltungsakt, den er von Amts wegen vollziehen muss. Genauso ist es, wenn der Heilige Geist ins Leben hineinspricht und öffnet einem Bibelleser, der da über dem Alten oder über dem Neuen Testament sitzt, plötzlich die Augen. Und dann sieht man, Mensch, das ist nicht nur irgendeine alte Geschichte aus der Vergangenheit, die irgendwo und irgendwann passiert ist, sondern da bin ich gemeint. Da geht es um mein Leben, um meine Beziehung zu Gott. Da meint Gott nicht irgendjemand, sondern da meint er mich. Der Heilige Geist kommt immer persönlich. Jesus ist gegangen, aber er hat seinen Geist dagelassen und mit dem kann man rechnen. Und wenn da unser Name auf einmal auftaucht, wenn wir einen biblischen Text lesen, dann werden wir genauso hellwach und dann merken wir, Mensch, das bewirkt dieser Heilige Geist. Das ist doch ganz anders, wenn man einen Satz liest, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle. Oder wenn ich den Satz lese, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit ich, Norbert Graf, nicht verloren werde. Da wird's persönlich. Auch Paulus hat das erlebt, war ja ein schriftgelehrter Mann. Und in der Begegnung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, verändert sich sein Leben von jetzt auf nachher. Und das treibt ihn um. Und er überlegt, wie kann ich das jetzt erklären, was dieser Geist bewirkt. Und er schreibt in seinem Brief an die Korinther folgende Verse. Ich lese heute aus einer neueren Übersetzung aus der Hoffnung für alle, weil der Luthertext ist sehr verklausuliert, aber vielleicht kommt der Luthertext und haben sie auch einen Vergleich. Ich lese aus 1. Korinther 2. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten weiter. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch den Geist Gottes. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen? Oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Der Heilige Geist als Verstehhilfe. Drei Gedanken dazu. Das ist wiederum nicht überraschend, dass bei mir drei Gedanken kommen, aber der erste Gedanke, Pfingsten, wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Dieses Wunder, dass jemand die Augen aufgehen, geschieht immer dann, wenn Gottes Geist am Wirken ist. Dynamis Theou heißt das im Griechischen. Göttlicher Power, Dynamik, das ist nichts Lasches, nichts Gewohntes, sondern etwas überraschend Frisches. So wird dieser Geist beschrieben. Alles andere als statisch oder langweilig, erfrischend, dynamisch. Setzt in Bewegung, wo er wirkt, da verändern sich Menschen und Wirklichkeiten. Nicht nur damals in der Pfingstgeschichte, wie wir sie gehört haben, bis heute ist das so. Und dann wirkt es im Einzelnen. Als Jesus seine Freunde in Caesarea Philippi fragte, na, was denkt ihr denn, wer bin ich? Was sagen denn die Leute, wer ich sei? Da antwortete Petrus als erster in dieser Geschichte mit dem Bekenntnis, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. So eine Erkenntnis, das macht Gottes Geist. Aus der allgemeinen Wahrheit, dass da irgendwo ein Gott ist, wird eine persönliche Wahrheit, dass dieser Gott in Jesus Christus ein Gesicht und Hand und Fuß bekommen hat. Göttliche Erkenntnis kann man nicht durch scharfsinniges Nachdenken oder durch Studium gelehrter Bücher bekommen. Selbst ein Theologiestudium an der Universität oder eine Bibelschulausbildung reichen dafür in der Tiefe nicht aus. Man braucht diesen Geist. Der Heilige Geist muss einem Menschen das Herz öffnen und ihm zeigen, wer Gott wirklich ist. Und wo das einen Menschen bewegt, da entsteht auch Bewegung und Erkenntnis. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wenn ich jetzt so in die Runde schaue, Sie als Predigteure und Predigteurin anschaue, dann kann ich nur so vage vermuten, was Sie jetzt gerade denken. Vielleicht denken die eine, okay, schon wieder drei Punkte, das habe ich auch vorher schon gewusst. Vielleicht sind manche ganz müde und schauen aber so interessiert aus, dass man es ihnen gar nicht ansieht, dass sie fast am Einschlafen sind. Vielleicht sind auch manche mit ganzem Herzen dabei und sagen, oh, bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt. Hat er was zu sagen? Ich kann so am Gesicht ein bisschen ablesen, ob sie dabei sind oder ob sie so in den inneren Ruhemodus abgedriftet sind. Ob sie mir zustimmen oder ob sie da eher kritisch sind, das kann man so leicht sehen. Aber es sind nur Vermutungen. Wissen tue ich es erst, wenn ich mit ihnen in den Austausch gehe. Wenn ich vielleicht nach dem Gottesdienst sage, na, wie war's denn? Und sie sagen, war ganz okay, der Chef von Schwaben, super Lob schon. Richtig, wissen tue ich es erst, wenn ich inneren Anteil an ihnen bekomme. Wenn ich merke, das, was man äußerlich nur vermuten kann, ist innerlich so. Davor bleiben es Vermutungen. Und so ist es auch mit Gott. Was im Innersten Gottes vor sich geht, was er will, was er plant, was er für uns tut und wie er uns rettet, das kann man in der Tiefe nur erkennen, wenn der Heilige Geist, der im Innersten Gottes lebt, es uns aufschließt, klar macht. Und genau das tut der Heilige Geist. Wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist, weil der Heilige Geist uns dieses Geschenk aufpackt und in die Hände legt. Gott redet durch ihn mit uns. Und so wird aus einem vagen Glauben eine lebendige Beziehung. Der zweite Gedanke zu Pfingsten. Pfingsten, wir durchschauen den falschen Zauber. War jemand von Ihnen zufällig schon mal im englischen Parlament? Oder hat eine Sitzung gesehen vom englischen Parlament? Die Englischlehrerin sicher. Da gibt es im englischen Parlament, das ist ja viel lebendiger als bei uns, da steht man auf und ruft dazwischen und so weiter. Es gibt aber eine Funktion, die gibt es bei uns nicht direkt. Es gibt die Funktion des Speakers. Und der hat unter anderem die Aufgabe zu schauen, zu kontrollieren, dass sich da niemand Fremdes außerhalb unter die Parlamentarier mischt. Und wenn er jemand sieht, der kein gewählter Abgeordneter ist, unterbricht er die Sitzung und sagt, es ist ein Fremder im Haus. Und erst wenn der wieder gegangen ist, wird die Sitzung fortgesetzt. Der Heilige Geist ist sowas wie ein Speaker im Hause der Kirche. Er stellt fest, wenn ein fremder Geist in die Gemeinde einbricht, wenn er sie verwirren und von Christus abwenden will. Solche fremden Geister fordern Freiheiten, Dinge zu tun, die gegen Gottes Willen sind. Die Überapostel, wie sie Paulus nennt, betonen vor allem die übernatürlichen Geistesgaben, Gnadengaben des Geistes und schauen dadurch manchmal hochmütig auf die normalen Christen herab. In Korinth war es tatsächlich so, dass kurz nach der Abreise von Paulus sogenannte andere Apostel aufgetaucht sind und die verkündigen auch Evangelium, aber ohne das Kreuz. Im Triumph von Ostern ist alles aufgehoben, jeder menschliche Kummer soll vergessen werden. Und dann sagt Paulus, nein, das Kreuz gehört zum Glauben dazu, ich teile euren Glauben so nicht. Liebevoll, aber eindringlich malt Paulus der Gemeinde Christus als den Gekreuzigten immer und immer wieder vor Augen. Der Heilige Geist spült Jesus nicht weich. Nicht nur so, Jesus ist irgendein guter Mensch, sondern er zeigt auch den Gekreuzigten und bezeugt ihn. Der Heilige Geist macht Christus groß. Es geht dabei nicht um großartige Gefühle und spektakuläre Gaben, sondern um Bekehrung, um Wiedergeburt, um echte Freundschaft, um lebendige Beziehung zum lebendigen Jesus. Und deshalb ist auch die Unterscheidung der Geister eine der wichtigsten Gnadengaben, die Paulus betont. Es geht in der Auseinandersetzung mit falschen Geistern um drei Prüffragen. Es gibt sicher noch mehr Prüffragen, aber drei sind mir plausibel. Fragt euch immer wieder, wer wird in den Vordergrund gestellt? Ist Jesus die Nummer eins oder sollen Menschen und ihre Taten bewundert werden? Wer ist im Vordergrund? Die zweite Prüffrage, nimmt jemand für sich mehr in Anspruch, mehr zu sein als nur ein Christ, der durch Gottes Erbarmen die Rechtfertigung und Vergebung der Sünden empfangen hat? Gottes Gnade genügt. Ich bin sehr misstrauisch, wenn man sagt, wenn du Christ bist, dann musst du wiedergeboren, entschiedener, geisterfüllter, doppelt geisterfüllter und so weiter. Dann denke ich immer, die ersten Christen haben bekannt, Christianus sum, ich gehöre zu diesem Christus, ich bin mit ihm gestorben, ich bin mit ihm auferstanden, ich glaube und ich lebe und ich hänge an ihm. Und die dritte Prüffrage, ist Liebe zu den Brüdern und Schwestern da oder trennt man sich? Ich glaube, der Heilige Geist ist ein Geist, der die Gemeinde sammelt und beieinander hält, kein Geist, der auseinanderdringt und bringt. Und der dritte Punkt. Pfingsten, wir lassen uns durch Christi Sinn erneuern. Wahrscheinlich war schon eher mal jemand in der Metro in Paris oder in der U-Bahn in London als im Parlament. Sie wissen, wenn man in U-Bahn-Schächte runtergeht, man kann auch Berlin nehmen oder sonst was, das ist ein faszinierendes System. Eine eigene kleine Stadt, aber es fehlt dort unten an frischer Luft und es fehlt an Licht. Und trotzdem, jeden Tag drängen sich unzählige Menschen durch so ein U-Bahn-System durch. Manche packen auch ihr Vesperbrot aus. Manche, die keine andere Chance haben, übernachten auch dort. Aber eigentlich eignet sich eine Untergrundbahn nicht zum Leben. Umso drastischer, dass in der Ukraine, Sie erinnern sich an diese Bilder am Anfang des Krieges, Menschen in der U-Bahn leben mussten. Wir brauchen für unser Leben auf Dauer frische Luft und das Licht der Sonne. Der Heilige Geist lockt uns sozusagen aus unseren U-Bahn-Schächten des Lebens heraus und sagt, bei Christus ist Leben. Bei ihm haben wir Leben mit Sinn. Er hilft uns da herauszufinden, sein Licht soll unser Leben hell machen. Wir brauchen nicht sozusagen in unserem eigenen System gefangen sein. Und deshalb redet Paulus, der kleine Mann aus Tarsus, auch immer wieder von diesem großen Jesus aus Nazareth. Er hat keine andere Botschaft und keine andere Leidenschaft, als diesen Jesus immer und immer wieder bekannt zu machen. Tut er auf ganz unterschiedliche Weise. Nur ein paar Kilometer von Korinth entfernt war Paulus auch in der griechischen Metropole Athen unterwegs. Dort diskutierte er mit Philosophen über deren Botschaft. Und die waren auch ganz interessant bis zu einem Punkt. Da sind sie ausgestiegen, als Paulus von der Auferstehung sprach. Haben sie gesagt, das ist Blödsinn. Und dachten, was ist das für ein Dummschwätzer? Was für ein Körnerpicker, dieser komische Kerl mit seinem hebräischen Akzent. Mit der Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus konnten die Philosophen und die Weisen der Welt nichts anfangen. Sie haben nur den Kopf geschüttelt und sind gegangen. Ohne den Heiligen Geist kann ein Mensch nicht begreifen, dass Jesu Leiden und Sterben nicht etwas Zufälliges war, sondern dass darin der Weg liegt, den Gott zu einem Menschen, zu einem Leben mit sich möglich gemacht hat. Für den Glauben helfen auch die noch so gut gemeinten Argumente nichts. Da brauche ich diesen Geist, der mein Leben verändert. Einige Menschen dort in Athen, so steht es in der Apostelgeschichte, die blieben. Die hat der Heilige Geist gewonnen und verändert. Und darum ging es Paulus, Christus zu verkündigen. Zum Glauben einladen. Mehr kann man nicht machen, alles andere muss der Geist Gottes bewirken. Man kann Glauben nur lieb machen. Nichts anderes versuche ich übrigens heute Morgen und ich hoffe auch die anderen Gottesdienste. Aber Glauben machen, der Herzen verändern kann, das kann nur Gott durch seinen Geist, der uns verändert. Und das will ich von ihm erwarten. Ist mein Gebet vor jedem Gottesdienst, dass ich sage, Gott, berühr du Herzen. Es sind nicht meine Worte oder die vorbereitete Predigt. Es ist Gottes Geist, der gerne und reichlich gibt. Wir haben empfangen den Geist aus Gott, schreibt Paulus. Damit Luther doch noch zu Gehör kommt im Katechismus, da haben es die Älteren von Ihnen zumindest gelernt. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Søren Kierkegaard, ein dänischer Theologe und Philosoph, der formuliert das für mich unübertroffen knapp in einem Satz. Auf Gott angewiesen zu sein, ist die höchste Vollkommenheit des Menschen. Ja, es ist mit dem Heiligen Geist wie mit dem Glauben. Am Anfang steht immer das Empfangen aus Gnade, weil Gott es will und nicht ohne uns sein will. Der Heilige Geist ist kein komplizierter Geist, sondern er öffnet Menschen die Augen. Der Heilige Geist ist auch kein oberflächlicher Geist, denn er kennt die Tiefen Gottes und die Abgründe unseres menschlichen Herzens. Er zeigt mir, wie Leben durch seine Gnade erneuert wird. Und der Heilige Geist passt sich auch nicht dem Zeitgeist an. Er ist auch schließlich kein unbarmherziger Geist, der von oben herab abstraft, sondern er stellt uns auf den Weg der nachgehenden Liebe Gottes. Der natürliche Mensch ist vor allem immer an einem interessiert, und das kann man in der Gesellschaft in allen Bereichen durchbuchstabieren. Die Bilder, die er vor Augen hat, sind meist Selfies, so sagt man das heute. Es geht immer um mich und nur um mich. Ich, meiner, mich, mir, Gott segne uns vier. Das ist der Leitspruch des natürlichen Menschen. Aber dieser Heilige Geist, der schafft Neues und er befreit Menschen davon, sich permanent nur um sich selbst zu drehen. Durch ihn, durch diesen Geist gibt es die Kirche, den Glauben, die Diakonie, die Seelsorge, die Predigt und das Gebet. Der Heilige Geist ist viel mehr als nur spektakulär. Er ist ein Riesengeschenk Gottes, das wir auspacken und in unserem Leben wirken lassen können. Probieren Sie es einfach mal aus. Jetzt versuche ich das noch in einem Satz zusammenzufassen, in der Gebärdensprache. Ich hoffe, es klappt. Gottes Heiliger Geist gibt eine gute Erkenntnis. Amen.